Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Ein Youngster-Turnier in Basel mit einem Sensationssieger und der Sieger in Wien, der war auch nicht wirklich viel jünger. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge im Tennis Talk. Mein Name ist Andreas Thies, an meiner Seite heute nicht Philipp Joubert, der hat leider diese Woche keine Zeit. Ich habe mir prominente Unterstützung gesucht. Aus der Schweiz über das Turnier jetzt in Basel, Simon Hering vom Tagesanzeiger dort. Tagesanzeiger, ne?
Von CH Media.
Von CH Media. Herzlich willkommen, Simon.
Herzlich willkommen, Dankeschön. Ja, hallo.
Schön, dass du wieder mal hier in den Podcast gefunden hast. Wir haben ja schon mal, als noch Federer, Wawrinka so ein bisschen prominenter dabei waren beim Tennis, haben wir häufiger über das Schweizer Tennis berichtet. Lass uns, bevor wir über das Turnier in Basel sprechen, gerade noch darüber sprechen. Belinda Bencic gibt nächste Woche in Hamburg ihr Comeback. Freut sich Tennis Schweiz darauf?
Ja, absolut. Ich habe auch versucht, doch mit ihr zu sprechen, aber sie hat alles abgeblockt. Sie möchte dann erst wirklich am Tag vor ihrem ersten Spiel, das wird am Mittwoch stattfinden, an einem Roundtable-Auskunft geben. Wir haben aber vor circa einem Monat mit ihr gesprochen. Ich habe sie auch getroffen. Ich bin jetzt doch überrascht, dass es ging etwas schneller, als ich gedacht hätte. Ich glaube auch aufgrund der Ranking-Geschichte hätte es durchaus Sinn gemacht, im nächsten Jahr zurückzukommen. Aber so wie es ausschaut, ist sie körperlich schon wieder so weit und so motiviert, wieder auf den Platz zurückzukommen, dass sie jetzt schon in Hamburg antreten wird. Und selbstverständlich freuen wir uns darauf, weil gerade, ja, wir haben nicht so gute Meldungen aus dem Schweizer Tennis in den letzten Wochen.
Ja, das ist es ist tatsächlich so. Wir reden gleich noch über das Schweizer Tennis, dann auch beim Turnier in Basel, aber es ist so ein bisschen Flaute momentan. Ne? Ich meine, das kennen wir aus Deutschland natürlich auch nach den großen Jahren, die wir hatten mit Stichbecker Graf, dass da wirklich dann viel Flaute war. Wir hatten zwischendurch Tommy Haas und Nicola Kiefer. Auf der einen Seite bei den Frauen hat es dann länger ein bisschen gedauert, bis die goldene Generation der 10er Jahre dann wieder dazu kam. Aber es ist im Moment so ein kleines bisschen, ja, wenig los im Schweizer Tennis.
Ja, wenig bis gar nichts. Wobei man sagen muss, da spielt natürlich auch ein bisschen Pech rein. Ja. Die Zahl, die ich vorhin angesprochen habe, das ist seit 46 Jahren zum ersten Mal keine Schweizerin und kein Schweizer in den Top 100 der Weltrangliste, also 1978. Das ist wirklich schon eine unschöne Entwicklung, ist aber auch erklärbar, beispielsweise bei Dominik Stricker, der ja vor einem Jahr noch im Achtelfinale der US Open stand. Der hat jetzt wirklich ein halbes Jahr gar nicht gespielt wegen Rückenproblemen. Andere Jüngere, Leandro Rie, die ist noch nicht ganz so weit, auch immer wieder verletzt. Jerome Kim, das Gleiche. Der hat jetzt aber wirklich Anlauf genommen, stand in Basel erstmals im Hauptfeld und ist jetzt wirklich schon nahe an den Top 100 dran. Und bei den Frauen, ja, da fehlt natürlich Belinda Bencic, die aus bekanntlichen Gründen nicht dabei war in diesem Jahr. Sie ist ja im Frühling erstmals Mutter geworden und kehrt ja dann eben, wie wir vorhin schon besprochen haben, demnächst in Hamburg zurück.
Dann kommen wir mal zum Turnier in Basel, das du nämlich in dieser Woche relativ prominent beobachtet hast und sehr genau beobachtet hast. Und wir müssen sagen, das hat einen Sensationssieger gegeben und vor allen Dingen ein extrem junges Halbfinale. Alle vier Halbfinalisten, Ben Shelton, Arthur Fies, Holger Rune und Giovanni Pecci-Pirica, sind nach dem Jahr 2000 geboren. Und wenn ein Turnier mit Ben Shelton den ältesten Halbfinalisten hat, dann hat man so einen kleinen Blick in die Zukunft gefunden, oder? Oder bekommen auch.
Ja, absolut. Ich glaube, wenn man merkt auch, dass ein Strategiewechsel stattgefunden hat bei den Swiss Indoors, weg von, man brüstet sich ja immer mit dieser Zahl, dass eine einzige Nummer eins in der Geschichte des Männertennis, das ist John Newcombe, nie dort gespielt hat. Yannick Sinner hat auch noch nicht dort gespielt. Das kann sich ja noch ändern, ist ja noch nicht so alt. Aber man kommt jetzt ein bisschen weg von diesem, man muss ein großes Aushängeschild haben, wie das früher selbstverständlich Federer war, danach auch Djokovic, Nadal und in den letzten Jahren Alcaraz, sondern will sich ein bisschen breiter aufstellen und wirklich auf die nächste Generation setzen, also die Spieler direkt dahinter, weil es war in diesem Jahr, war es für Basel eigentlich wirklich unmöglich, einen Top-5-Spieler zu verpflichten.
Woran liegt das? Ich meine, es ist ja durchaus dieser Wettbewerb mit Wien, ist ja seit Jahrzehnten eigentlich sehr offen geführt und mal hat Basel das bessere Feld, mal hat Wien das bessere Feld. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass Basel jetzt vor allen Dingen seit Roger Federer zurückgetreten ist, dass das nicht mehr unbedingt die Nummer eins unter den Turnieren ist, dann auch für die Top-5-Spieler.
Ja, ich glaube, im letzten Jahr war klar, dass Wien das bessere Feld hat. In diesem Jahr, ist, denke ich, war es so ein bisschen ausgeglichen. Ja. Man muss auch berücksichtigen, es ist ja ständig im Wandel. Als man im Frühling die ersten Spieler unter Vertrag genommen hat, da waren es 4 Top-10-Spieler, die zugesagt hatten. Jetzt gegen Ende Saison waren es noch 2. Das ist, finde ich, immer noch ordentlich. Aber macht einen Unterschied, ob jemand 2 oder 4 Top-10-Spieler hat. Und was in diesem Jahr ganz klar natürlich nicht geholfen hat, ist, dass am letzten Wochenende nur noch dieser Six King Slam in Saudi-Arabien stattgefunden hat, wo ja Alcaraz war da, Sinner war da, Djokovic war da, wer war noch da? Nadal war da, wobei man mit dem ja nicht mehr rechnen muss. Und das hat Turnierdirektor Roger Brennwald auch so ganz klar adressiert, dass es unter diesen Umständen für sie in diesem Jahr eigentlich nicht möglich war, einen Top-5-Spieler zu verpflichten. Aber das offenbar sieht die Tendenz so aus, dass diesen Six King Slam im nächsten Jahr nicht geben wird. Und dann werden die Karten wahrscheinlich wieder völlig neu gemischt zwischen Basel und Wien.
Ich gebe es ganz offen zu, ist eine meiner Lieblingsturnierwochen, die wir hier so erleben mit Wien und Basel, weil gerade es ist fast zeitgleich, man kann von Court zu Court switchen und sieht immer wirklich ganz famoses Tennis und vor allen Dingen sieht man tolles Hardcourt-Indoor-Tennis. Und wer diese Woche extrem gutes Hardcourt-Indoor-Tennis gezeigt hat, das war Giovanni Mpecci-Perica. Der ist hier in der ersten Runde gegen den Qualifikanten James Duckworth weitergekommen, dann hat er Felix Auger-Aliassime besiegt, dann Denis Shapovalov in 2 Tiebreaks, 3 Sätze, 2 Tiebreaks sind gespielt worden. Holger Rune im Halbfinale und im Finale. Jetzt hat er auch noch gegen Ben Shelton gewonnen. Er hat in jedem Match mindestens einen Tiebreak spielen müssen. Hat über 100 Asse geschlagen. Nicht ein einziges Mal seinen Aufschlag abgegeben. Es war wahrscheinlich die perfekte Aufschlagswoche für den jungen Franzosen, der zum zweiten Mal in dieser Woche oder in diesem Jahr siegreich war bei einem Turnier, hatte in Lyon gewonnen vor den French Open und jetzt hier. Manchmal hat er solche Ausreißerwochen, hat man das Gefühl.
Ja, du hast jetzt alle wichtigen Kennzahlen schon genannt mit den Assen und keinen Break hinnehmen müssen. Das war wirklich eine unglaubliche Woche von ihm. Für die Zuschauer gibt's wahrscheinlich Spannenderes als Spiele von Giovanni Mpecci-Perica, aber wirklich einfach auch imposantes Tennis. Und ich muss sagen, die Rückhand ist auch ordentlich und der geht ja oft ans Netz vor. Die Volleys sind auch gut. Also der hat durchaus etwas. Was ich mich dann ein bisschen frage, ist, der hat jetzt 2 Turniere gewonnen, aber dazwischen ging zum Teil relativ wenig. Also
gar nichts.
Wimbledon hat er super gespielt und nachher kam eigentlich gar nichts mehr. Ich muss auch gestehen, ich habe ihn nicht spielen sehen, aber die Resultate, die waren ja wirklich gar nichts. Ich bin sehr gespannt, wie der sich weiterentwickeln wird. Der ist ja wirklich schon sehr solide Top 50, war schon vorher Top 50. Ich weiß gar nicht, wie er jetzt im Live-Ranking wahrscheinlich etwa zwischen 30 und 40, 31 schon. Mhm. Also Setzliste bei den Australian Open. Ich bin sehr gespannt, wohin der Weg da noch gehen wird. Er hat ja auch ein gutes Team, wie ich finde. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
Ich bin auch extrem gespannt und ich glaube, dass er ist dann sehr, sehr jung und er kann sich natürlich noch stabilisieren und kann sich noch verbessern und wenn er ein bisschen beweglicher wird, mit 2,3 Meter ist das nicht ganz so leicht, aber dann kann da schon wirklich draus was werden. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er so ein Heiß-Kalt-Spieler bleiben könnte, weil du hast es, oder wir haben es eben besprochen, er hat zwischen Wimbledon, ich gucke jetzt mal gerade nach, hat in Washington ein Match gewonnen und in Chengdu ein Match gewonnen und das war in Chengdu gegen den Wildcard-Inhaber aus China, Fei Jingsun, und in Washington gegen Emil Roussevori. Ansonsten hat er nur Niederlagen bezogen und war eigentlich quasi überhaupt nicht erfolgreich. Und dann kommt er hier nach Basel und haut sich da wirklich durchs Turnier. Und das kann man wirklich in dieser Form sagen. Er hat sich durchs Turnier gehauen und die Spieler, also seine Gegenspieler, hatten überhaupt keine Möglichkeiten bei seinem Aufschlag. Und das war etwas, was enorm beeindruckend war. Er spielt jetzt dann in Paris in der ersten Runde mit einer Wildcard gegen Francis Tiafoe. Ich bin auch sehr gespannt, ob Francis Tiafoe mit diesem Aufschlag klarkommt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir solche Wochen in den nächsten 2-3 Jahren immer mal wieder erleben, aber nicht in dieser Konstanz, die er braucht, weil er hat einen zweiten Aufschlag, der im Durchschnitt 123, 124 Meilen hat. Also er spielt wirklich größtes Risiko, um mit diesem Aufschlag durchzukommen. Und wenn der nicht funktioniert oder wenn der viele Doppelfehler produziert, ja, dann wird es ein bisschen dünner bei ihm, habe ich dann noch das Gefühl.
Ja, wobei man dann ja auch sagen kann, die Basis ist ja sensationell mit diesem Aufschlag. Er ist 21, da kann noch viel gehen. Vielleicht variiert er dann irgendwann beim Aufschlag, beim zweiten Aufschlag, dass er nicht mehr so viel Risiko nehmen muss. Ich habe jetzt keine Übersicht über seine Doppelfehlerstatistik. In Basel war die sicher nicht schlecht über das ganze Jahr hinweg. Das müsste ich jetzt nachschauen, wie das da ausschaut. Aber ich habe das Gefühl, da ist schon ein bisschen noch mehr Substanz da als beispielsweise bei einem Maxime Cressy. Die Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts erinnern sich sicher noch, der war ja auch einmal Anfang Jahr, vor 2 oder 3 Jahren bei den Australian Open, die Überraschung, hat dann auch gesagt, ja, sein Traum sei Nummer 1 zu sein, jetzt ist er fernab der Top 100, aber dort war die Basis ja auch der Aufschlag. Und der schlägt aber viel zu viele Doppelfehler und ist ein viel zu wenig solides Fundament, das der hat. Bei Giovanni Pecci habe ich schon das Gefühl, dass da mehr möglich ist. Aber ob er dann bei einem Grand Slam-Turnier mal zweite Woche macht oder sogar noch mehr, finde ich, ist sehr schwierig zu sagen und viel zu früh. Aber ich bin wirklich extrem gespannt, in welche Richtung es dort noch geht.
Wie gesagt, 21 Jahre, da kann dann natürlich auch noch eine ganze Menge kommen. Er hat Matches gehabt, wo er wirklich viele Doppelfehler geschlagen hat, auch in diesem Jahr. Die hat er dann auch alle verloren, diese Matches. Aber es kann natürlich sein, wenn er seinen Aufschlag so stabilisiert. Und wir haben es ja zum Beispiel ganz prominentes Beispiel in Deutschland, Alexander Zverev, als der seinen Aufschlag wieder stabilisiert hat und nicht mehr diese Doppelfehler geschlagen hat, dann war es natürlich eine extrem große Basis für sein Spiel. Und das kann es für Giovanni Mpeci Perricard sein. Und du hast Maxime Cressy dann erwähnt. Mpeci Perricard geht auch ans Netz, fühlt sich am Netz durchaus sehr wohl. Dann haben wir vielleicht noch Chris Eubanks als Vergleichsspieler, der auch über einen enorm starken Aufschlag verfügt, aber der jetzt dann auch Probleme hatte, nachdem er seine Wimbledon-Punkte aus dem letzten Jahr nicht verteidigen konnte. Und da bin ich dann auch sehr gespannt, ob er es wieder zurückschafft dann in die Top 50, Top 30 und ob das ein Spiel ist, was in der Zukunft dann wirklich so tragbar ist mit diesen Stärken, die er dann eindeutig hat. Und das ist absolut der Aufschlag.
Ja, absolut. Ist wirklich fraglich für mich, ob das die Zukunft ist im Männertennis. 2,03 Meter große Spieler, die vor allem Asse schlagen, wahrscheinlich nicht. Aber ich bin wirklich sehr gespannt, in welche Richtung es da noch geht.
Ein ähnlicher Spieler mit ein bisschen mehr Substanz auf jeden Fall jetzt schon, weil er eine fantastische Vorhand unter anderem auch hat, ist Ben Shelton. Der hat hier das Finale erreicht, musste durchaus sehr kämpfen. Gegen Andrei Rublev hat er im Viertelfinale in einem wirklich hervorragenden Viertelfinale 7-5, 6-7, 6-4 gewonnen, hat dann im Halbfinale Arthur Fies besiegt. Auch so einer, der sehr über den großen Aufschlag und über die Vorhand kommt und hat im Halbfinale dann Arthur Fies besiegt und hat hier insgesamt eine sehr gute Woche hingelegt. Ben Shelton, der hat sich so richtig, habe ich das Gefühl, manifestiert, so in der erweiterten Weltspitze. Er ist noch nicht ganz dran, aber mit seinem Aufschlag, und ich spreche gleich über das Turnier in Wien dann auch nochmal mit der Kollegin Niki Goya, da haben wir Jack Draper, dieser Aufschlag ist einfach unglaublich gut und er kommt deutlich konstanter im Moment als der von Pecci Perricard zum Beispiel.
Ja, und dann natürlich, das darf man auch nicht vergessen, Linkshänder natürlich ist auch ein Vorteil. Und ich bei Ben Shelton habe ich immer so das Gefühl, das ist noch vieles sehr ungeschliffen, aber es ist auch ein untypischer Spielstil, den er pflegt. Aber da habe ich große Hoffnung, dass das ein Top-10-Spieler ist und ich finde auch eine sehr charismatische und positive Erscheinung, die dem Männertennis nur gut tun kann in den nächsten Jahren.
Ja. Holger Rune und Arthur Fies haben dieses Halbfinale dann komplettiert. Gab es irgendetwas, was du bei Fies und Rune gesehen hast, was dich überrascht hat oder wo du gesagt hast, das war eine richtig gute Geschichte von den beiden?
Ja, ich würde sagen, Rune hat geliefert und bewiesen, dass er sich wohlfühlt in Basel, stand bei 2 Teilnahmen zuvor, einmal im Finale, einmal im Halbfinale, jetzt wieder Halbfinale. Der hat ja nicht so eine einfache Saison gehabt, hat jetzt aber wieder dieses Zurück zu seinem alten Trainer. Da gab es ja auch die eine oder andere Querele. Die meisten werden sich daran erinnern, als er vor einem Jahr in Basel spielte, da war die große Geschichte, dass er jetzt mit Boris Becker und später dann auch noch mit Severin Lüthi zusammenarbeitet. Beides ging dann ein paar Wochen und endete dann, ich würde nicht sagen unschön, aber irgendwie einfach ein bisschen unbefriedigend für alle Beteiligten. Jetzt hat er offenbar gefunden, was ihm am meisten behagt, also wieder zurück bei seinem Trainer, den er schon seit Urzeiten kennt. Und die Formkurve zeigt bei ihm deutlich nach oben. Ich bin wirklich auch gespannt. Ich sehe ihn nicht auf der Höhe von Alcaraz und Sinner. In dieser Saison schon gar nicht, er selber schon. Ich glaube, er hat Potenzial, er ist ein Top-10-Spieler, aber ob ein Top-5-Spieler ist und einer der Grand-Slam-Turniere gewinnen kann, das sehe ich persönlich jetzt nach den letzten 2 Jahren nicht bei ihm.
Ich im Moment auch nicht. Das gebe ich auch ganz offen zu. Holger Rune hat eine zu große Streuung, meine ich, in seinem Spiel noch gehabt. Er ist nach wie vor ein Suchender, gerade auch was Coaching etc. angeht. Und ich bin sehr gespannt, wie er sich dann auf die neue Saison dann vorbereiten wird, weil das ist dann schon auch so ein Jahr, wo er sich wird beweisen müssen, wo er dann auch sagen muss, okay, ich will die Top Ten angreifen. Er hatte diesen einen riesen Run damals in Paris-Bercy und seitdem, das mag man bei so jungen Spielern gar nicht so richtig gerne sagen, dass er stagniert, aber es ist noch nicht so richtig viel weitergekommen und er kommt an diese großen, an die großen Jungs momentan nicht so richtig ran, habe ich das Gefühl.
Ja, sehe ich auch so. Aber jetzt, du hast ja noch den anderen Halbfinalisten angesprochen, respektive Arthur Fies angesprochen. Das ist ähnlich. Der hat ja auch, ich glaube, er hat schon 2 ATP 500 Turniere gewonnen, hat aber in diesem Jahr schon 13 Mal oder in diesem Jahr 13 Mal in der ersten Runde verloren. Das ist auch so ein bisschen ein Spieler. Entweder die Traumwoche oder es geht offenbar gar nichts. Da bin ich auch gespannt. Ich habe das Gefühl, dass die Basis gut ist. Er ist technisch gut ausgebildet, wie die meisten Franzosen. Ist natürlich physisch extrem stark und hat auch ein gutes Trainerteam, wie ich finde, mit Sébastien Conjean. Ich glaube, Sergi Bruguera ist da auch noch, noch dabei. Ist erst 20-jährig. Ich glaube, der Jüngste in den Top 20. Sehr interessant und ich bin auch froh, dass wir jetzt nach der Generation der Musketiere mit Monfils, Gasquet, Simon etc. Doch die Franzosen, eine große und wichtige Tennisnation, jetzt doch wieder einen Jungen in Aussicht haben, der in den nächsten 10 Jahren durchaus an der absoluten Weltspitze mitmischen kann. Das sehe ich bei ihm absolut.
Ich finde ihn auch extrem sehenswert. Was wir ja sagen müssen, ist, dass in Basel kein Generationenwechsel stattgefunden hat, aber die etwas ältere Generation, älter als Shelton, Fies, Rune und Petri Perikar, die haben so ein bisschen in die Röhre geguckt. Rublev hat in der 2. Runde gegen Ben Shelton verloren. Dann haben wir Casper Ruud, der hat in der 1. Runde gegen Roberto Bautista Agut verloren und der an 3 gesetzte Stefanos Tsitsipas hat zwar seine 1. Runde noch gegen Francisco Cerúndolo ganz knapp gewonnen, gewann dann noch gegen Botik van der Sandsrolp, aber verlor dann auch gegen Arthur Fies. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass gerade diese Spieler wie Tsitsipas und Ruud, dass die im Moment so ein kleines bisschen das Nachsehen haben. Beide haben große Turniere auf Sand gespielt. Ruud ist wahrscheinlich immer noch einer der 4, 5 besten Spieler auf Sand. Und trotzdem auf den anderen Belägen habe ich das Gefühl, sind sie im Moment nicht auf dem Level, das gebraucht wird, um diese jungen Spieler von sich zu halten.
Ja, ich meine, gerade Ruud, der hat ja wirklich seit dem Sommer gefühlt kein Spiel mehr gewonnen. Es spielt weit unter seinen Möglichkeiten. Ich habe gehört und gelesen, ich bin da technisch zu wenig sattelfest, dass er was an der Aufschlagsposition verändert hat, also von der Ausgangsposition, und dass das nicht funktioniert. Und dann, wenn der Aufschlag keine solide Basis ist, dann können solche Dinge passieren, selbst bei äußerst soliden Spielen wie Casper Ruud. Ich finde trotzdem, es spricht für ihn, er stand 3-mal in einem Grand Slam-Finale, will sich mit dem nicht zufrieden geben und will sich weiterentwickeln und etwas an seinem Spiel verändern. Ob es dann das ist oder vielleicht, ob er auf das zurückkommen muss, was ihn vorher erfolgreich gemacht hat, das muss dann er entscheiden und das werden wir in den nächsten Monaten sehen. Bei Stefanos Tsitsipas, da, ja, was soll ich sagen, ist auch eine schräge Saison gewesen. Bei einem Grand Slam Turnier, glaube ich, bei den French Open war er im Viertelfinale. Ja. Sonst ging bei den Grand Slam Turnieren wenig bis gar nichts. Er hat Monte Carlo gewonnen, deshalb ist er wahrscheinlich überhaupt noch in den Top 16. Jetzt für die ATP Finals kann er sich, glaube ich, theoretisch noch qualifizieren, aber das ist sehr unwahrscheinlich. Also er ist auch zum ersten Mal seit 5 Jahren aus den Top 10 gefallen. Das ist also wirklich nicht, er ist ja auch nicht verletzt gewesen oder länger ausgefallen. Er hat einfach wirklich eine miserable Saison gespielt. Für seine Verhältnisse eben, ist immer noch ein Top 20 Spieler. Und was mich aber bei ihm positiv stimmt oder zumindest Hoffnung auslöst, ist, dass er auch etwas verändern will, die Trennung von seinem Vater. Wobei, wie nachhaltig das dann sein wird, müssen wir noch schauen, weil der soll ja weiterhin als Reisepartner dabei sein. Und wenn er dann im Stadion sitzt, dann ist er ja trotzdem noch ein bisschen der Trainer und wird wahrscheinlich auch sich nicht auf den Mund setzen. Also da bin ich auch sehr gespannt, aber grundsätzlich denke ich, wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn er sich da vom Papa, auch wenn das sehr erfolgreich erfolgreich war bisher und ihn weit nach vorne gebracht hat, emanzipieren würde und sich wirklich mal einen neuen Input holen würde, weil Tsitsipas ist nach wie vor für mich einer der charismatischsten Spieler im Männertennis, spielt auch wirklich ein tolles Tennis mit der einhändigen Rückhand, mit dem Slice. Ich hoffe, dass der wieder in die Spur findet und mindestens Top 10 wieder sein wird im nächsten Jahr und dann vor allem in Paris, wo er ja bisher seine besten Resultate hatte bei einem Grand Slam Turnier, wieder wirklich für Aufsehen sorgen kann. Aber ja, einverstanden, diese Generation der Mitte 20-Jährigen, die hatte wirklich einen schweren Stand, nicht nur in Basel, sondern die ganze Saison.
Ja, bei Tsitsipas ist es so, du hast es gesagt, Dimitris Hatzinikolaou ist ein Coach, mit dem er auch der nächste Saison reisen möchte. Hat er selber gesagt, an seiner Coaching-Situation wird sich nichts ändern. Aber ich gehe davon aus, dass sein Vater dann auch mit dabei sein wird und sicherlich auch ein bisschen reinquatschen wird, was du gesagt hast. Und ich habe das Gefühl, dass er wirklich komplett stagniert. Dass jemand aus der Schweiz die einhändige Rückhand und den Slice sehr, sehr gerne mag, das kann ich natürlich nachvollziehen nach den letzten 20 Jahren. Aber ich glaube, dass gerade sein Spiel auf der Rückhand von ziemlich vielen jetzt entschlüsselt worden ist und gerade auf den schnelleren Plätzen, dass das inzwischen eine Schwäche von ihm ist, diese einhändige Rückhand. Er wird nicht auf die beidhändige umswitchen, aber Federer hat auch immer wieder Mittel gefunden, wie er dann seine Gegner von sich halten konnte, gerade mit der Rückhand, und diese Mittel muss Tsitsipas meiner Meinung nach finden. Momentan, finde ich, stagniert er auf höherem Niveau, aber nicht auf einem Top-10-Niveau, und das ist etwas, wo ich sehr gespannt bin, wie das in den nächsten Monaten mit Stefanos Tsitsipas weitergehen wird. Lass uns abschließen noch mit einem Wort zu Dominik Stricker. Der hat hier auch gespielt, beziehungsweise Jerome Kim war durch die Quali gekommen, hatte gegen Hugo Humbert ein gutes Match, hat 7-5 im dritten Satz verloren. Dominik Stricker ist hier angetreten und hatte einen Sieg sogar dann auch noch geholt. Jetzt habe ich ihn verloren. Gegen Tellen Kriegsborder gewonnen und dann gegen Holger Rune hat er verloren. Wie bewertest du seine Baselwoche?
Ja, sehr, sehr positiv, sehr erfreulich. Ich glaube, man konnte nicht unbedingt davon ausgehen, dass er gegen Kriegsbor gewinnt. Das ist ein Spieler, der gut in Form war. Insofern, den hat er überzeugend geschlagen. 6-4, 6-4. Vor allem beim Aufschlag super. Das ist auch bei ihm die Basis. Und wenn der funktioniert, kann er wirklich sehr weit kommen. Dass er dann gegen Rühne verloren hat, wenig überraschend. Aber ich glaube, gerade im zweiten Satz, den hat er ausgeglichen gestaltet. Er hatte wirklich ein extrem schwieriges Jahr mit dieser Rückenverletzung. Er hat ein halbes Jahr gar nicht gespielt. Ist wirklich weit zurückgefallen. War absehbar. Er war im letzten Jahr bei den US Open im Achtelfinale. Ja, bei ihm steht's und fällt's mit der Gesundheit. Ich bin nach wie vor der Meinung oder der Auffassung, dass er, auf mich wirkt er nicht austrainiert, und das hat dann auch zur Folge, dass du schneller verletzt bist, wie das jetzt bei ihm der Fall war. Im Detail weiß ich nicht, was es war. Ich glaube, es war etwas Muskuläres oder Nerv blockiert. Er war ja zweimal am Rücken verletzt, zwei unterschiedliche Verletzungen. Das sind sicher keine guten Signale, aber ich hoffe wirklich, dass er es auch erst 22, dass er das in den Griff bekommt und dass er noch lernt, was es halt auch braucht an Physis, um dann ganz vorne regelmäßig mitzuspielen und nicht nur das Händchen.
Ja, aber die Coaching-Situation mit Dieter Kindelmann, daran hat sich nichts geändert. Ich habe Dieter Kindelmann gesehen, oder?
Ja, daran hat sich nichts geändert, und ich glaube, das passt auch wirklich gut. Das ist ja, in Strickers Worten zu sagen, ein Fitnessfreak, der legt sein Augenmerk dort drauf und weiß ganz genau und ist der Auffassung, wie ich das jetzt auch formuliert habe, dass Stricker da klar sich verbessern muss und der Maßstab dann ein Carlos Alcaraz oder ein Yannick Sinner sein müssen, was die Physis angeht. Mhm. Und dann bin ich gespannt, wenn er die, natürlich ja nie, wahrscheinlich nicht die gleichen Voraussetzungen wie die beiden, aber wenn er für die Voraussetzungen, die er mitbekommen hat, die physischen, die ausnutzt und austrainiert ist, dann denke ich, ist er ein Top-50-Spieler, und dann bin ich gespannt, was sonst noch möglich ist.
Ja, wenn man erstmal in den Top 50 ist, kann ja einiges passieren, ne?
Von daher. Genau, ja.
Ja, also Dominik Stricker mit einer durchaus positiven Woche, und da sind wir gespannt, wie es dann weitergehen wird. Das Turnier in Basel hat Giovanni Pecci-Perica gewonnen im Finale gegen Ben Shelton. Das war Simon Hering. Vielen, vielen Dank, Simon, dass du dir die Zeit genommen hast. In Basel wird schon abgebaut. Ich hoffe nicht, dass um dich herum schon abgebaut worden ist.
Nein, noch nicht. Die Zeit reicht noch, um die Halle zu verlassen. Herzlichen Dank auch dir und allen Zuhörerinnen und Zuhörern.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt, und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing.
Auch das Turnier in Wien, die erste Bank Open, wurden von einem Youngster gewonnen. In diesem Fall war es Jack Draper, der das Finale gegen Karen Khachanov mit 6:4 und 7:5 gewann. Und über dieses Turnier in Wien, über die erste Bank Open, spreche ich jetzt mit Ex-Profi und meiner Sky-Kommentatoren-Kollegin Niki Goyer. Hallo Niki.
Hi Andreas, ich freue mich sehr, mal wieder Gast sein zu dürfen in deinem fantastischen Podcast.
Ach, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass du hier mal wieder zu Gast bist, und wir wollen über diese erste Bank Open sprechen. Ich habe vorhin schon mit Simon Hering darüber gesprochen, dass das Turnier in Basel so ein bisschen jugendforsch war, und auch das Turnier in Wien hat dem in nichts nachzustehen gehabt. Jack Draper hat dieses Turnier gewonnen im Finale, ich habe es eben gesagt, gegen Karen Khachanov. Jack Draper ist seit längerer Zeit schon so auf der Tour angekommen, und er hatte das Rasenturnier in Stuttgart gewonnen Mitte des Jahres, hatte vielleicht immer mal ein bisschen konditionelle Probleme, scheint aber jetzt einen neuen Step genommen zu haben. Ich fand dieses Turnier von ihm enorm dominant. Wie fandst du es?
Ich fand es auch sehr stark von ihm. Er hat in der ersten Runde eine große Hürde gehabt gegen den, ja, kann man Altmeister sagen, Kei Nishikori, auf jeden Fall einen sehr retournierten, unfassbar begabten Spieler, der auch immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen wurde. Und hat diese erste Hürde genommen in Runde 1 und sich dann immer weiter steigern können im Turnierverlauf, auch gegen Machac, der auch, ich sag mal, mit einer der Männer der Stunde ist auf der Tour, das kann man auch nicht anders sagen, im Viertelfinale ein richtig gutes Match gespielt, und heute das Finale gegen Khachanov war unfassbar beeindruckend, auch bis zum 6:4 und 4:0. Danach hat der zweite Satz eine kleine Achterbahnfahrt angenommen, aber bis zu diesem Zeitpunkt war das schon sehr beeindruckend, in welchem Flow-Zustand sich Jack Draper auch befindet aktuell.
Er hat im zweiten Satz 4:0 geführt, und dann gab es so einen kleinen, ja, Stolperer, einen kleinen Schluck auf von ihm, und Khachanov kam ran, ging sogar mit 5:4 in Führung, aber dann gewann Draper die letzten drei Spiele. Was macht ihn aus deiner Sicht so stark? Weil natürlich ist der Aufschlag da und natürlich ist die Vorhand da, aber es muss ja eine ganze Menge dabei rauskommen, wenn einer wie Jack Draper so auf der Bildfläche erscheint und jetzt dann auch schon unter den Top 20 steht.
Es kommt bei ihm alles zusammen, dass er talentiert ist und gut spielen kann, das hat, glaube ich, nie einer in Frage gestellt, war auch schon ein guter Junior, also hat alle Waffen, die es bedarf, um guter Tennisspieler zu sein, war auch in der Vergangenheit, hatte man mal Probleme mit den Sprunggelenken, wurde da auch mal wieder zurückgeworfen, aber jetzt ist er auch voller Selbstvertrauen, Turnier, du hast angesprochen, Turniersieg in Stuttgart, Halbfinale US Open, Tokio hat er eigentlich auch gut gespielt, musste gegen Humbert wegen einer Bauchmuskelverletzung aufgeben, scheint aber jetzt wieder fit zu sein, und bei ihm ist die Gesundheit das große Thema. Ist er fit? Kann er ein ganzes Jahr durchspielen? Dann ist er sicherlich auch einer, der es unter die Top Ten schaffen wird. Zu seinem Spiel, du hast es gesagt, Aufschlag ist unglaublich schwierig zu lesen. Lefty, man erkennt erst sehr, sehr spät, wo er ihn er serviert. Vorhand ist auch gut, aber noch besser finde ich bei ihm eigentlich die Rückhand. Die sagt, er ist eigentlich Rechtshänder. Mhm. Das bedeutet, so wie Nadal im Grunde, nur Tennis spielt er mit links und hat deswegen unglaublich gute beidhändige Rückhand, wo die rechte Hand ja so wichtig ist, und kann die enorm beschleunigen, spielt die relativ flat, aber ist extrem gefährlich, und auch die Vorhand hat er enorm verbessert in den letzten Jahren. Das war zu Beginn nicht immer die Riesenwaffe noch in der Jugend, aber auch das hat er verbessert und ist ein extrem kompletter Spieler, der sich auch am Netz wohlfühlt, ein gutes Händchen hat, eine gute Übersicht, viele Stops gespielt und auch immer wieder am Netz vorne gut abschließen kann.
Du hast es angesprochen, die Fitness bzw. dann Verletzungsanfälligkeit, die er hat. Was ja aufgefallen ist in den letzten ein, zwei Jahren, wo er dann wirklich bei den Herren aufgetaucht ist, dass er öfter mal verletzt war und vor allen Dingen, dass er Probleme mit der Fitness hatte. Ich glaube, wir haben es bei den US Open dieses Jahr gesehen, wo er hinten sich auf dem Court übergeben hat. Es waren fiese Temperaturen, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist noch das etwas, was ihn wirklich herausfordert, lange Matches zu spielen, dann auch diese körperlich herausfordernden Matches in der Hitze zu spielen. Und da war vielleicht dann oder ist dann so ein Hallenturnier natürlich eine willkommene Abwechslung, weil da sind immer die gleichen Temperaturen.
Du sagst es und man darf nicht vergessen, bei den US Open hat er bis zum Halbfinale keinen Satz abgegeben. Das bedeutet, er musste da nie über die volle Distanz gehen, was ihm natürlich zugute kam. Er musste nie über 4 Sätze gehen oder über 5 Sätze gehen. Deswegen hat er es auch so weit geschafft bei diesem Turnier. Und Fitness, klar, ist ein Thema, geht aber bei ihm auch einher mit der Gesundheit. Weil bin ich nicht gesund, kann ich nicht so viel trainieren, wie ich vielleicht möchte, kann mein Athletikprogramm auch nicht so durchziehen, wie ich möchte. Und dann ist es bei ihm immer wieder ein Punkt. Also er ist professionell, er ist fleißig, aber du hast schon recht, in dem Bereich kann er sicherlich auch noch eine Schippe drauflegen.
Ich glaube aber trotzdem, dass er so ein bisschen, erstens das große Vorbild ja im eigenen Land hatte mit Andy Murray, zu dem er ja auch aufschaut und immer gesagt hat, das ist mein Vorbild. Und ich glaube auch, dass er ein wirklich gutes Team bei sich hat, weil er ist keiner, der jetzt, wo ich jetzt sagen würde, der flippt aus oder der ist in irgendeiner Weise, dass er überheblich ist oder dass er in irgendeiner Weise so ein bisschen anfängt zu fliegen oder zu schweben.
In keinster Weise. Es erinnert mich auch ein bisschen von seiner Art an Carlos Alcaraz. Beide extrem höflich, extrem bodenständig und beide geerdet durch ein gutes Team. Das hast du genau richtig gesagt. Beide geerdet durch ein gutes Team, das sie umgibt, die ihn auch immer wieder runterholen. Wobei das, glaube ich, gar nicht notwendig ist, weil sie so erzogen sind, so aufgewachsen sind, dass es da gar keinen Grund zum Abheben gibt.
Jack Draper hat dieses Turnier also gewonnen und er hat es im Finale gegen Karen Khachanov gewonnen. Karen Khachanov im Moment so ein bisschen vielleicht einer der Übersehenen in der Weltspitze oder Schrägstrich in der erweiterten Weltspitze. Er war hier nicht gesetzt, musste in der ersten Runde an Thiago Sajbuc-Wilczyt vorbei, 6-2, 6-4, dann gegen Brandon Nakashima nach ziemlich gruseligem ersten Satz, gewonnen 1-6, 6-3, 6-4, gewann dann gegen Matteo Berrettini sehr klar und deutlich 6-1, 6-4 und gewann dann auch sehr klar gegen Alex de Minaur. Ganz verdienter Finaleinzug für Karen Khachanov. Ich habe es gerade gesagt, er ist so ein bisschen einer der Übersehenen, oder? Auch er mit einer enorm starken Rückhand ausgestattet, auch er mit einem guten Aufschlag ausgestattet. Es hat nie für den ganz großen Wurf bislang in seiner Karriere gereicht, aber für solche Ergebnisse ist er mal wieder zu haben.
Ist er auf jeden Fall zu haben. Er ist ein ehemaliger Top-10-Spieler, also er hatte schon die großen Erfolge, die ihn dorthin geführt haben. Aber dennoch, natürlich war er in den letzten Monaten eher unterm Radar, denn seine Leistungen, die haben schon sehr geschwankt. Auch wenn ich auf die letzten 2 Jahre gucke, immer mal wieder gute Ergebnisse, aber auch immer mal wieder früh raus, Matches mit vielen Unforced Errors. Also er spielt extrem riskant und aggressiv und hat dann Matches dabei, wo ihm einfach zu viele Fehler unterlaufen. Das ist aktuell sehr stabil, hat das Turnier in Almaty gewonnen, hat den guten Schwung, diesen Lauf und das Selbstbewusstsein mitgenommen nach Wien und konnte die gute Leistung da unterstreichen. Und das Ganze begann eigentlich schon Anfang des Jahres, als er den Titel in Doha gewinnen konnte und hat sich das Jahr über stabilisiert, obwohl er bei den US Open dieses Heartbreaker-Match, so hat er es selber genannt, verloren hat, 4-0 geführt im 5. Satz gegen Dan Evans, das längste Match der US Open-Geschichte. Und davon musst du dich erstmal erholen. Und das ist ein Zeichen eigentlich seines starken Charakters, dass er jetzt nach dieser Niederlage beim Grand Slam so stark zurückgekommen ist, sich aufgerafft hat, neue Trainingsmotivation gefunden hat. Und das ist eigentlich die beste Antwort, die man geben kann.
Aber er ist in meinem Weltrangliste ein kleines bisschen zurückgefallen. Im Moment im Race to Torino, was wir auch immer gucken, im Moment auf Platz 21 mit 2020 Punkten. Er hat noch theoretisch Chancen, auf den Zug nach Turin aufzuspringen, aber die sind wirklich nur ganz, ganz theoretischer Natur. Da müsste er noch an 12 Leuten vorbei und das sehe ich beim allerbesten Willen nicht. Und selbst wenn ich ihm das Allerbeste wünschen würde, dann muss schon verdammt viel passieren, damit er noch in irgendeiner Weise für Turin dann in Erscheinung treten kann. Er hat allerdings jetzt hier wirklich ein richtig gutes Turnier gespielt und vor allen Dingen mir hat sehr sein Sieg gegen Alex de Minaur imponiert. 6-2, 6-4. Alex de Minaur scheitert immer wieder an solchen Spielern mit dem starken Aufschlag, die ein oder zwei Gewinnschläge haben, die einfach de Minaur vom Platz runterprügeln. Und das hatte ich das Gefühl, so ging es hier im Halbfinale dann Alex de Minaur.
Ja, das würde ich so auch unterschreiben. Alex de Minaur hat natürlich dann Probleme, du sagst ganz richtig, gegen die Hardhitter. Und in diese Kategorie würde ich Khachanov in jedem Fall einsortieren. Er kann auf beiden Seiten Vorhand wie Rückhand beschleunigen, guter Aufschlag, geht auch nach. Ich finde, das könnte sogar noch mehr machen, dieses Aufrücken ans Netz, gerade gegen Spieler wie de Minaur, die dir nochmal den Extraball geben. Musst du unbedingt den Weg nach vorne ans Netz suchen und dort die Punkte beenden. Aber Khachanov hat es gut gelöst, hat wirklich von hinten sein Spiel gespürt, den Ball satt im Schläger gehabt und dann ist er für jeden Gegner gefährlich.
Tja, er ist für jeden Gegner gefährlich. Karen Khachanov hat hier das Finale erreicht und unterlag dort gegen Jack Draper mit 4-6 und 5-7. Lass uns über Alexander Zverev sprechen, der hier an 1 gesetzt war. Insgesamt, glaube ich, eine relativ gute Woche verlebt hat. Also so, was das Drumherum anging. Er war dann ja auch beim Dominic Thiem Abschieb dabei. Hat in der ersten Runde gegen Joel Schwärzler keine Probleme gehabt. Hat dann gegen Marcus Giron eine wirklich starke Leistung abgeliefert. 6-2, 7-5. Die Kollegen von Tennis Insight haben gesagt, das war die beste Gesamtperformance, die wir in diesem Jahr gesehen haben. Tennis Insight führt immer verschiedene Kategorien zustande, also in Attack, das heißt, wie viele Punkte wie viele Punkte macht ein Spieler, wenn er in der Offensive ist, der Steal Score, wie viele Punkte macht er noch, wenn er in der Defensive ist, die Vorhand, die Rückhand wird bewertet. Und diese Leistung von Alexander Zverev gegen Marcus Giron wurde als bestbewertete Leistung in diesem Jahr gezeigt. Und dann spielte er gegen Lorenzo Musetti, gegen den er bei Olympia schon verloren hatte, führte mit 6-2, im zweiten Satz stand 6-6, nachdem er von einem Break zurückgekommen war. Er führte mit 3-0 im Tiebreak und verlor dann noch das Match mit 5-7 im Tiebreak und dann 4-6. Das Viertelfinale hat er nicht überstanden. Er war hinterher sehr kurz angebunden, hat keine Interviews mehr gegeben, war ziemlich sauer. Wie bewertest du seine Leistung gegen Lorenzo Musetti?
Das war das Match der vergebenen Chancen und da hat er den ersten Satz sehr gut gespielt. Im zweiten ist Musetti besser reingekommen, aber auch weil Zverev ihn gelassen hat, war nicht mehr ganz so aggressiv, hatte nicht mehr die gute Länge in seinen Schlägen wie noch in Durchgang Nummer 1 oder auch in den Matches davor und hat Musetti immer weiter ins Match kommen lassen. Was mir gefehlt hat, auch nach den guten ersten Aufschlägen, und die Aufschläge waren in Runde 1 und in Runde 2 wirklich sehr beeindruckend. Die Quote bei Sascha Zverev war enorm hoch. Und nach den guten Aufschlägen, was dann gefehlt hat, war der Punch mit der Vorhand aus dem Halbfeld. Mhm. Musetti konnte die Aufschläge mal wieder neutralisieren, aber dann dieser zweite Shot nach dem Aufschlag, der hat mir nicht gefallen bei Sascha Zverev, insbesondere ab Satz Nummer 2. In Satz 3 war es das gleiche, guter erster Aufschlag, kann aber den zweiten Ball nicht konsequent wegspielen. Da fehlt mir die Bewegung nach vorne in den Platz rein, insbesondere bei der Vorhand und der letzte Punch und Druck in diesem Schlag.
Aber prinzipiell hat er das sehr häufiger, ne?
Ja, das ist kein neu auftretendes Problem. Ja. Und was er dann schon macht, er ist viel nachgegangen, das fand ich positiv. Er ist nachgegangen, aber es fehlte auch die letzte Entschlossenheit in den Angriffsbällen. Es hat ihm immer wieder einen schwierigen Volley gegeben. Die Tatsache, dass er es versucht und nachrückt, bewerte ich auch als positiv. Aber wie gesagt, die letzte Entschlossenheit in dem Angriffsball fehlte mir. Das würde ihm ja dann auch einen einfacheren Volley geben. Und das war so mein Eindruck, dass da das letzte Selbstbewusstsein fehlt, die letzte Entschlossenheit beim zweiten Shot nach dem Aufschlag.
Ich habe inzwischen dann auch das Gefühl, bin von einer Hörerin angeschrieben worden über unseren Chip and Charge Account auf Instagram, was das jetzt ist mit seiner Lungenerkrankung und seiner Lungenentzündung, die er wohl gehabt hat und dass die Probleme in der Lunge immer noch nicht abgeklungen sind. Er hat in einem neuen Interview mit Sky dann auch gesagt, dass er sich immer noch nicht zu 100% fit gefühlt habe, dass er sich besonders im Match gegen Musetti im dritten Satz nicht mehr fit gefühlt habe. Ich habe ja inzwischen das große Gefühl, dass für Alexander Zverev die Saison insgesamt komplett zu lang ist. Er hat sehr viel gespielt. Ich bin überzeugt davon, er hat es ja auch angesprochen zwischendurch, dass er zwischendurch einfach die Nummer 1 der Weltrangliste werden wollte, dass das ein Ziel von ihm war und dass er deswegen sehr viel gespielt hat. Ich glaube, ihm geht jetzt einfach komplett die Luft aus und das in doppeltem Sinne. Nicht nur, dass insgesamt die Kondition jetzt weg ist nach so einem langen Jahr und zweitens dann, dass diese Lungenerkrankung, die er hat, dass die ihn scheinbar dann doch noch größer zurückhält.
Er sagt, die Ärzte hätten ihm grünes Licht gegeben zu spielen, dass er es nicht mehr schlimmer machen kann. Also dass es nicht riskant wäre zu spielen aus gesundheitlicher Sicht. Und das kann ich natürlich nicht beurteilen. Aber Fakt ist, er hat selber auch immer wieder in Interviews gesagt, dass die Saison zu lang ist, dass der Kalender zu voll ist. Und das kann ich auch verstehen. Und rückblickend betrachtet ist man immer schlauer, da hätte man vielleicht das ein oder andere Turnier geskippt, nicht gespielt. Hamburg hat er gespielt, obwohl er sich verletzt hat in Wimbledon. Das hätte er wahrscheinlich nicht gespielt, wenn es irgendwo anders gewesen wäre als in seiner Heimatstadt. Ich glaube, jedes andere Turnier hätte er abgesagt. Hamburg hat er gespielt, kam ins Finale, verlor gegen Fies. Und das war sicherlich auch aus körperlicher Sicht nicht die schlauste Entscheidung. Ich finde, das spricht sehr für ihn und seine Moral, dass er dann trotzdem gespielt hat, die Veranstalter nicht hängen lassen wollte. Fand ich echt gut. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auf den Körper hören und an sich denken. Und aus der Perspektive war es nicht die beste Entscheidung. Und wenn man eine Erkrankung hatte, auch diese Lungenentzündung, die er hatte, er schleppt das mit, man hat es im Kopf. Und für mich wirkt er sowohl körperlich als auch mental sehr ausgelaugt. Jetzt in den Tagen, auch wie er sich äußert in Interviews, er wirkt müde und ich habe dann auch nicht ganz verstanden, dass er jetzt doppelt gespielt hat mit Robin Haase, dass er jetzt mit Melo spielt in Paris. Klar, ist ein guter Kumpel, sie haben schon sehr erfolgreich auch zusammengespielt. Dennoch glaube ich, dass Sascha in jeglichen Belangen müde ist, wahrscheinlich auch dem Saisonende ja, entgegenfiebert ist das falsche Wort, aber... wahrscheinlich froh ist, wenn er bald eine Pause hat. Ja. Und für mich, oder ich würde ihm wünschen, dass er nächstes Jahr sich gut beraten lässt, vielleicht noch smarter den Turnierplan auswählt, wenn er kann. Man hat natürlich gewisse Verpflichtungen, aber dass er aus diesem Jahr auch vielleicht für sich was mitnimmt, lernt und Schlussfolgerungen zieht, um das Jahr 2025 noch besser anzugehen und zu planen.
81 Matches hat er bislang gespielt, jetzt kommt Paris noch dazu, dann kommen die ATP-Finals noch dazu. Die Davis-Cup-Finals wird er höchstwahrscheinlich nicht spielen, hat er auch im Interview dann heute dann auch noch gesagt. Und dann ist die Saison nach wahrscheinlich 90 Matches zu Ende und das ist dann deutlich zu viel, das muss man einfach so sagen. Ja.
Das ist eine Menge Holz und in puncto Belastungssteuerung, das habe ich gerade gesagt, muss er was mitnehmen für sich. Er selber kennt seinen Körper am besten, aber hat ja scheinbar auch den Preis für die vielen Matches bezahlt.
Ja.
Also das Knie in Wimbledon, die Lungenentzündung jetzt und ja, Belastungssteuerung, ganz, ganz wichtiger Faktor. Das muss man lernen über die Jahre und ich wünsche ihm, dass er da nächstes Jahr ein gutes Maß findet.
Alexander Zverev, also im Viertelfinale ausgeschieden. Wer hier auch in der ersten Runde ausgeschieden ist und hier seinen Abschied gegeben hat und über den müssen wir auf jeden Fall jetzt noch sprechen, das ist Dominic Thiem gewesen. Dominic Thiem hat seine erste Runde gegen Luciano Darderi gespielt und verlor mit 6-7, 2-6. Dabei schlug er im ersten Satz schon auf den Satz auf, hatte Satzbälle dann auch noch im Tiebreak, verlor den mit 8-6 und dann am Ende 6-7, 2-6. Die große Karriere von Dominic Thiem ist beendet. Es war ein schöner Abschied und er hat gleich auch schon in den Tagen vorher schon mehrfach seinen Abschied gegeben, beziehungsweise dann gab es noch eine Abschiedsparty von einem seiner Sponsoren. Aber insgesamt war das ein sehr würdiger und vor allen Dingen, glaube ich, auch ihm gerecht werdender Abschied, weil so ein richtig großes Tamtam hat er nicht drum gemacht. Wie hast du den Abschied von Dominic Thiem gesehen?
Das war ja eine ganze Abschiedssaison, die er gespielt hat. Ja. Er hat es ja relativ früh verkündet und dann noch einige Events gespielt. Das heißt, er hatte seine letzten US Open, er hatte seine letzten French Open, da war er in der Quali und da hat er jedes Mal auch einen kleinen Abschied bekommen bei diesen Turnieren, was auch natürlich gerechtfertigt ist und schön ist für ihn. Also ich würde es eine Abschiedstournee bezeichnen, die er jetzt dieses Jahr gespielt hat. Und ich finde es schön, dass er das Ganze genießen konnte, auch beim UTS-Event in Frankfurt wurde er nochmal würdig verabschiedet und er hat gezeigt, und ich denke, das war ihm auch wichtig, dass er konkurrenzfähig ist zum Zeitpunkt seines Rücktritts, denn er hat da in Wien auf jeden Fall nochmal ein gutes Match geliefert und das war für ihn, denke ich, auch immer schön zu sehen, okay, ich kann meinem Gegner einen richtig guten oder der nächsten Generation auch einen richtig guten Fight liefern. Natürlich kann er so ein Match auch gewinnen. Das hat man gesehen, das waren dann Kleinigkeiten, an denen es gescheitert ist. Und er sagt immer wieder, betont es, dass es ihm wichtig ist, als guter Mensch auch in Erinnerung zu bleiben. Und von meiner Wahrnehmung heraus würde ich sagen, ist ihm das gelungen. Viel Respekt von seinen Kollegen ist ihm entgegengekommen, von ehemaligen Spielern, von Legenden des Sports. Und ohne jetzt ja einen riesen Tamtam zu machen, so wie du es genannt hast, finde ich, hat er sich sehr würdig und sehr schön von der Tennisbühne verabschiedet.
2020 hat er die US Open gewonnen. Er hat gegen die Big Three jeweils mindestens 5-mal gewonnen. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, seine Karriere hätte noch mehr Beachtung verdient, weil er in seiner Peak-Zeit, in seiner allerbesten Zeit, ich sage jetzt mal so 2017 bis 2020, weil er so, so gut war, weil er seine Gegner immer wieder an den Rand der Niederlage bringen konnte, wie gesagt, gegen Nadal, gegen Djokovic und gegen Federer mindestens 5-mal gewonnen hat, dann diesen Grand Slam dann auch noch geholt hat, damals im Finale der US Open. Insgesamt habe ich das Gefühl, so ein kleines bisschen könnte er noch mehr Aufmerksamkeit bekommen für diese Karriere.
Das stimmt, das Zeitfenster, was du genannt hast, das war jetzt halt kurz, sind 3 Jahre, wo er unglaublich gut gespielt hat, aber dennoch war es kurz im Vergleich zu den Big Three und alle, die in dieser Ära gespielt haben, liefen irgendwie unterm Radar, dann kannst du auch mal bei Stan Wawrinka anklopfen. Der auch unglaublich gespielt hat zu seiner besten Zeit, 3 Grand Slams gewonnen. Und
dessen Karriere wird sicherlich auch underrated.
Siehst du, und deswegen der Vergleich zu ihm. Und sein großes Problem war auch noch, dass er natürlich einen Landsmann hat, der sämtliche Rekorde auch gebrochen hat. Natürlich immer, stand seine komplette Karriere lang im Schatten von Roger Federer.
Ja.
Und das wird ihm dann auch nicht so richtig gerecht. Das gleiche bei Thiem zu seiner besten Zeit und unfassbar gut gespielt, ein unglaublicher Arbeiter, Ort auf, ja, bis auf Rasen würde ich da mal ausklammern, aber auf Hardcourt und auch auf Asche die besten Spieler der Tour geschlagen und du hast recht, lief etwas unterm Radar und ich selber bin noch überrascht, wenn ich mir das nochmal durchlese, gegen wen er gewonnen hat, was er gewonnen hat, das gleiche bei Wawrinka auch, weil natürlich alle in dieser Ära im Schatten dieser großen Namen stehen.
Ja, also Dominic Thiem hat seine Karriere beendet, Joel Schwärzler, sein legitimer Nachfolger, hat in der ersten Runde noch Lehrgeld zahlen müssen gegen Alexander Zverev und wird allerdings zu beobachten sein, wie er in den nächsten Jahren damit umgehen kann. Die erste Bank Open in Wien hat Jack Draper gewonnen im Finale gegen Karen Khachanov. Lass uns noch über 1-2 News sprechen, die wir in dieser Woche dann auch noch bekommen haben. Die erste News, über die ich gerne noch sprechen wollen würde, ist die von Justin Engel. Der hat nämlich ein Exklusivinterview bei Sky gegeben und seinen neuen Coach vorgestellt, der neben seinem Vater sich dann in den nächsten Monaten, vielleicht sogar Jahren, um ihn kümmern soll. Das ist Philipp Kohlschreiber. Justin Engel hat in Almaty sein ATP-Debüt gegeben, hatte dort eine Wildcard bekommen, hat gleich seine ersten Runde gegen Coleman Wong gewonnen, in der zweiten Runde ein gutes Matchup geliefert und ist im Moment der beste unter 18-Jährige in den Top 500 beziehungsweise sogar Top 1000 der Weltrangliste und hat jetzt mit Philipp Kohlschreiber jemanden an seine Seite geholt, der gerade erst vor 2 Jahren seine Karriere beendet hat. Wie siehst du diesen Move?
Super spannend und ich finde Justin Engel sehr erfrischend, wenn man ihn spielen sieht. Er hatte natürlich ein ganz gutes Erstrundenlos, damit möchte ich aber das Ganze nicht schmälern. Er hat toll Tennis gespielt und auch gegen Cerundolo war er nicht chancenlos, war Break hinten im zweiten Satz, holt das Break auf, verliert den zweiten Satz erst im Tiebreak und ich fand es schon sehr beeindruckend, wie er auf dem Level mithalten kann, obwohl er auf dieser großen Bühne ja noch keine Matcherfahrung hat. Philipp Kohlschreiber ist einer, der jetzt auch auf der anderen Seite noch nicht jetzt jahrelange Erfahrung im Coaching hat, aber ist natürlich so nah dran an der Tour und zu einem Zeitpunkt jetzt im Team von Justin Engel, wo er sehr davon profitieren kann, mit 17 schon so einen Supercoach im Team zu haben. Mhm. Wer kann das von sich behaupten? Also das ist ja schon wirklich, ja, ich weiß gar nicht, ob ich es Luxus nennen wollen würde, da ist einen zweiten Coach zu haben, der so erfolgreich war und so viel Erfahrung mitbringt, aber ich glaube, dass er da schon sehr gut aufgestellt ist mit Philipp an seiner Seite und bin sehr, sehr gespannt, wie weit die beiden es zusammen schaffen.
Ich bin auch sehr gespannt. Die haben ja in Oberhaching schon sehr häufig miteinander trainiert und Philipp Kohlschreiber hat ja auch so ein bisschen Max Rehberg unter seine Fittiche genommen, aber das war eher so auf Trainingspartner-Ebene. Und ich bin jetzt sehr gespannt, in welchem Umfang dann auch Philipp Kohlschreiber mitkommen wird, weil prinzipiell ist ja erstmal nicht nur ATP-Turniere, sondern er muss dann über die ITF-Tour / die Challenger dann erstmal wieder ran. Und auch das wird ja ein Grind und da muss sich auch ein junger Spieler durchkämpfen. Da bin ich sehr gespannt, wie ihm da dann auch Philipp Kohlschreiber zur Seite stehen kann. Das wird eine sehr spannende Geschichte fürs Jahr 2025 auf jeden Fall.
Da, ja, das wird eine sehr spannende Geschichte und das Ding ist, Justin Engel ist technisch eigentlich schon ein fertiger Spieler. Also Kohli, ich denke, das sind andere Bereiche, in denen Philipp ihm helfen wird, dass es nicht unbedingt nur technisch ist, sondern eher taktisch, strategisch, auch wie gehe ich ein Match an, wie mache ich eine vernünftige Turnierplanung und wie verhalte ich mich professionell. Mhm. Das sind die Punkte, in denen er eine große, große Hilfe sein kann und sein wird. Und ich bin ja sehr gespannt, wie schnell sich das auch in Resultate umwandeln wird.
Das werden wir beobachten dann auch im nächsten Jahr. Sein Kollege, mit dem er quasi durch die Junioren durchgegangen ist, Diego de Dura Palomero, hatte jetzt in der letzten Woche ein sehr interessantes Turnier in Santa Margarita di Pula. Das war ein 25.000er ITF-Turnier, also die zweitniedrigste Stufe auf den ITF-Turnieren. Und dort ist er ins Finale vorgedrungen. Und dort hat er wirklich prominente Konkurrenz geschlagen. Unter anderem Lorenzo Giustino oder Franco Agaminone. Im Halbfinale auch den Österreicher Lukas Neumeier. Und hat dann im Finale nur ganz knapp gegen Daniel Ring Con in 3 Sätzen verloren. Diego de Dura Palomero ist jetzt der drittbeste unter 18-Jährige, der in den Top 1000 ist. Der beste ist Justin Engel, er ist der drittbeste. Und was man bei Justin Engel und bei de Dura Palomero sagen kann, wir werden anders als bei Alexander Zverev sehr selten darüber sprechen, dass die beiden zu weit hinter der Grundlinie stehen.
Das meinte ich auch mit erfrischend, gerade auch bei Justin Engel. Also der spielt munter drauf los. Ich weiß gar nicht, ob unbedarft das richtige Wort dafür ist, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, Andreas.
Ja, unbeeindruckt erstmal, ne?
Ja, unbeeindruckt und ich hoffe, dass er sich das beibehalten kann, dass es nicht so verkopft wird, denn das ist sehr mutig, was er spielt. Er ist auf der Linie, er ist aggressiv und hat keine... Ja, Ehrfurcht im Sinne, nicht, dass er keinen Respekt vor seinen Gegnern hatte, aber er macht sich da nicht ins Hemd, egal wer auf der anderen Seite steht. Und das ist schon mal eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft. Und auch in den wichtigen Situationen bleibt er aggressiv und drückt aufs Gas. Und ich hoffe, dass er das in seinem Spiel auch weitermacht, dass er da keinen Gang zurücklegt.
Justin Engel, also mit Philipp Kohlschreiber an seiner Seite, Diego de Dura Palomero, verdient sich auch seine ersten Sporen auf der Profitour und das werden wir natürlich in den nächsten Jahren beobachten. Die beiden, zusammen vielleicht dann auch noch mit Max Schönhaus, sind im Moment die größten Talente, die das deutsche Tennis zu bieten hat. Wir haben 2 WTA-Turniere noch gehabt, da können wir gerade noch die Siegerinnen verkünden. Qinwen Zhang hat das WTA-Turnier in Tokio gewonnen und in Guangzhou hat Olga Danilovic gewonnen. Qinwen Zhang ist damit auf den Zug noch nach Riad gesprungen, hat ihren Platz gefestigt bei den WTA-Finals. Und Olga Danilovic, erster Turniersieg seit 2018 für die Dauerverletzte. Wenn die mal gesund ist, kann die so tolles Tennis spielen.
Das kann sie in der Tat. Also ich kenne sie, habe sie live spielen sehen und muss sagen, sie hat so unglaubliche Züge auf beiden Seiten, so schnelle Arme. Insbesondere die Vorhand ist ein ziemliches Brett, wenn sie den satt trifft. Unangenehm der Aufschlag als Linkshänderin und kann die Bälle sehr unfassbar beschleunigen. Deswegen habe ich mir immer gedacht, boah, warum steht die nicht höher im Ranking? Mhm. Dann war es zum einen die Gesundheit, zum anderen auch die Idee beim Spielen oder der Spielaufbau, der nicht immer so, mir nicht immer so schlüssig war. Also wenn sie da noch etwas mehr Struktur, Klarheit und ja, einen smarteren Spielaufbau hat, dann kann sie richtig gut spielen und das Ganze ist ihr in dieser Woche gut gelungen.
Ja, und wie gesagt, King Wen Zhang, die werden wir nächste Woche bei den WTA-Finals erleben. Dort haben wir jetzt das komplette Teilnehmerfeld. Sabalenka, Świątek, Coco Gauff, Jasmine Paolini, Elena Rybakina, Jessica Pegula, King Wen Zhang und Barbora Krejcikova. Dadurch, dass sie Wimbledon gewonnen hat. Tritt Elena Rybakina an, dein Tipp?
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass sie sich sammelt, dass sie sich neu aufstellt für das Jahr 2025 und ich wünsche ihr nur, dass sie da wirklich jetzt ein Team um sich herum hat, in dem sie sich oder mit dem sie sich wohlfühlt, neue Kräfte sammelt, denn du hast sie ja auch gesehen im Wimbledon, das wirkte alles sehr zerbrechlich, ja. Das wirkte sehr verletzlich, sowohl physisch als auch psychologisch gesehen, auch mental und sie ist eigentlich ein sehr, sehr ja, netter, sanfter Mensch, sagen wir es mal so. Und da kann man ja eigentlich nur wünschen, dass es wieder bergauf geht im neuen Jahr.
Da drücken wir die Daumen und wie gesagt, wir gehen nicht davon aus im Moment, dass Elena Rybakina dort in Riad bei den WTA Finals auftauchen wird. Mich würde es auf jeden Fall sehr überraschen. Eine Nachricht, die haben wir noch. Eine Spielerin aus deutschen Gefilden hat letzte Woche ihr Comeback gegeben nach 6-monatiger Verletzungspause. Annalena Friedsam hat in der letzten Woche gespielt und sie hat in Poitiers in Frankreich gespielt und im Einzel mit ihrem Protected Ranking angetreten hat sie sofort das Viertelfinale erreicht. Dort hat sie gegen Léon-Léa Jean-Jean verloren und das Doppelturnier hat sie gewonnen an der Seite von Céline Nerf. So muss ein Comeback aussehen.
Das hat mich persönlich sehr gefreut für Anna. Wir haben in der Vergangenheit auch immer wieder zusammen trainiert. Ich habe sie bei zwei Turnieren auch betreut. Deswegen freut es mich ganz besonders, dass ihr das Comeback geglückt ist in Poitiers. Und ich als Doppelspielerin freue mich natürlich dann auch, dass es im Doppel so erfolgreich lief für sie und so ein Titel direkt, egal ob es Einzel oder Doppel ist. Und ich weiß, dass Anna sich auch im Doppel voll reinhängt, dass ihr da viel dran liegt. Und ein Titel da zu holen in der ersten Turnierwoche nach so einer langen Pause, das ist ein unglaublicher Relief. Also das ist für sie, das muss ein tolles Gefühl sein und ich freue mich ganz besonders für sie. Hat jetzt den Schläger auch gewechselt in der Pause, die sie hatte. Und das hat ihr auch nochmal geholfen, da die Aufschläge nochmal besser zu beschleunigen. Ich habe mit ihrem Trainer auch gesprochen, dass dieser Schlägerwechsel dafür gesorgt hat, dass sie nochmal mehr Power hat im Surf und in der Vorhand. Und das ist schon ein Unterschied, was ein Material dann herbeiführen kann. Und ja, bin sehr gespannt, wie es für sie läuft. Sie wird in der nächsten Woche in Hamburg spielen. Hoffe, dass sie den guten Schwung mitnehmen kann.
Ja, danach auch noch in Ismaning ist sie gemeldet. Und wer weiß, vielleicht, wenn sie jetzt die nächsten zwei Wochen gut durchhält, vielleicht ist da ja sogar noch die Tür offen für die Billie Jean King Cup Finals. Weil als gute Doppelspielerin, glaube ich, könnte sie dem deutschen Team wirklich noch gut zu Gesicht stehen.
Ich bin mir sicher, dass sie auf der Liste von Rainer Schüttler steht. Ich bin mir sicher, dass er hat schon in der Vergangenheit gute Matches für Deutschland gespielt und ist auch eine Teamspielerin, die unglaublich stolz ist, für Deutschland antreten zu dürfen. Also sie würde, also da bin ich mir 1000%ig sicher, sie würde sofort zusagen und ich denke, dass es auf jeden Fall eine geöffnete Tür gibt für sie im Team.
Annalena Friedsam also mit ihrem Comeback in der letzten Woche. Niki, ich danke dir sehr für deine Zeit und deine Expertise für diesen Teil hier in Wien.
Zum Turnier. Andreas, ich habe die Ehre. Vielen Dank, dass ich mal wieder Gast sein durfte.
Das war's mit der neuen Ausgabe von Chip and Charge. Nächste Woche gibt es wieder die ganz reguläre Ausgabe, dann auch wieder mit Philipp zum Turnier in Paris-Bercy und dann zu den letzten Turnieren auch vor den WTA-Finals. Wenn euch das gefällt, was ich hier mache und was wir hier machen, auch mit unseren Gästen, freuen wir uns über gute Bewertungen und Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und Blue Sky und Threads. Und Blue Sky, Insta, Threads und Twitter ist immer der gleiche Inhalt, deswegen reicht das ein Konto. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, die möchte ich auch finanziell unterstützen, dann könnt ihr das tun. Steady und PayPal, das sind die Optionen für euch. Die Links dazu sind in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel, ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.